Kritik, wie geht das, heißt das Thema der heutigen Veranstaltung. Und der ein oder andere, der diesen Ankündiger gelesen hat, wird vielleicht gedacht haben, was ist das denn für eine blöde Frage? Das ist doch ganz einfach. Man ist mit etwas unzufrieden, ermittelt die Ursachen für die eigene Unzufriedenheit, stellt sie ab und schon ist der Grund für die Kritik entfallen. Wenn es so einfach wäre, bräuchte ich hier nicht zu sitzen. Und jeder weiß auch, dass Kritik hierzulande ganz anders geht, als so, wie ich sie eben kurz zusammengefasst habe. Und insofern ist die Frage, wie geht das, sehr ernst gemeint, nämlich, wie geht eigentlich Kritik bei uns? Was ist das, was als Kritik unterwegs ist? Wo sind ihre Mängel, wo liegen ihre Fehler, was ist an der Art und Weise zu kritisieren, wie hierzulande Unzufriedenheit geäußert, vorgetragen, begründet und versucht wird zu bekämpfen. Kritisieren ist nämlich hierzulande überhaupt nicht verboten, im Gegenteil. Jeder kritisiert dauernd an allem Möglichen herum. Einfach mit allem einverstanden, was so hierzulande läuft, von AKWs über Hartz IV bis zum Krieg in Afghanistan, ist niemand. Übrigens nicht einmal diejenigen, die sie selber veranstalten. Die Unternehmen, die Banken, die Gewerkschaften, die Kinder auf der Straße, die Nachbarn, alle kriegen dauernd zu hören und gesagt, warum man wie mit dem, was sie so machen, nicht einverstanden ist. Und das ist nicht nur so, sondern man wird ja gerade dazu angehalten, sich auch so zur Welt zu stellen. Ein kritischer Mensch zu sein, gilt hierzulande als Kompliment, eine Haltung, die man sich zulegen soll. Und die wird einem schon in der Schule beigebracht. Da darf man Aufsätze schreiben zu verschiedenen Auffassungen. Und da heißt es, dann nehmen Sie bitte Stellung. Und wenn die Stellung einfach heißt, finde ich alles prima, genau so ist es, dann kriegt man garantiert keine gute Note. Das ist aus mehreren Gründen merkwürdig. Erstens, das habe ich jetzt eben unterstellt, aber das ist ja auch ganz selbstverständlich, wenn jemand etwas kritisiert, dann sagt er allemal, dass ihm die Sache, die er da kritisiert, nicht passt, dass er unzufrieden ist, nicht einverstanden ist damit, wie was läuft, wie sich andere Leute aufführen. Jede Kritik teilt mit, dass der Kritisierende irgendetwas gerne anders hätte, als es ist. Wer kritisiert, macht sich erst einmal theoretisch, aber das ist ja richtig, macht sich zum geistigen Richter über Leute und Verhältnisse, legt seine eigenen Maßstäbe an die an und sagt, so wie die das machen, will ich das nicht haben. Insofern kann man sich auch die blöde Frage nach dem Verhältnis von Theorie und Praxis schenken, weil jede Kritik zielt in der Form des Urteilens auf Veränderung, zwar erstmal völlig egal, was der Kritisierende selbst sich dabei denken mag. Wer sagt, das passt mir nicht, der kommt auf jeden Fall mit dem Gestus daher, dass er das anders haben will und auch mit dem Gestus, dass er sich Gedanken darüber machen will, wie das denn eventuell ginge. Und schon deswegen ist Kritik als Haltung zur Welt ein völliger Unsinn. Und es kommt ja wohl noch schwer darauf an, was man da vor sich hat. Ein Vulkan kann man schlecht kritisieren und das Wetter auch nicht. Und außerdem gibt es ja vielleicht auch noch ein paar Unterschiede in der Frage, was einem dann dringlich ist, wo man meint, da müsste sich was ändern und was vielleicht nicht so wichtig ist, wo es einem wurscht sein kann, dass es vielleicht alles nicht nach dem eigenen Geschmack geht. Diese Unterschiede, was man überhaupt sinnvollerweise überhaupt kritisieren kann und was nicht, wo es wichtig ist, dass Kritik geübt wird und dass sie auch stimmt, und wo einem das egal sein kann, all diese Unterschiede verschwimmen völlig, wenn man sich den Gestus der Kritik zulegt, dann ist eine falsch gestrichene Wand genauso kritikabel wie die Lohnpolitik der Gewerkschaft und nichts ist mehr voneinander zu unterscheiden. Zweitens, die zweite Merkwürdigkeit. Alle kritisieren, allen wird eine kritische Haltung nahegelegt, aber an den Umständen, die da Land auf, Land ab kritisiert werden, ändert sich gar nichts. Im Gegenteil, es gibt sozusagen so etwas wie einen Katalog erlaubter Beschwerden, die gibt es ungefähr so lange oder noch viel länger, als ich bewusst denken kann. Die kennt auch jeder. Die Umwelt wird immer dreckiger, die Löhne sinken, die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer, in der dritten Welt gibt es Kinderarmut. Jeder kann eine ganze Latte kritikabler Umstände aufzählen, die niemandem passen und die trotzdem offenbar weiter bestehen. Dieses Standardrepertoire an Beschwerden geht als Kritik durch, und zwar offenbar als eine, für die es überhaupt kein Problem macht, dass sie weiter besteht, dass es Kritik an ihr gibt und dass sich an den Verhältnissen, die man da kritisiert, gar nichts ändert. Und dabei sagt ja nun wirklich niemand einfach absichtsvoll, so, das kritisiere ich jetzt mal, aber ob da was rauskommt, was ich will, ist mir völlig wurscht. Das ist aber das praktische Ergebnis der Kritik, die tatsächlich geübt wird. Wie passt das zusammen? Drittens aber auch, dieses ewige Kritikastertum führt auch nicht zur Zersetzung von Staat und Gesellschaft. Es wäre ja nicht ganz abwegig, wenn dauernd Verhältnisse kritisiert werden und trotzdem alles so weitergemacht wird wie vorher, dass Kritik von denen, die das Sagen haben, politische Entscheidungen treffen, ökonomisch über die Lebenslagen anderer Leute entscheiden, dass die sich gestört fühlen dadurch, dass dauernd an ihnen Kritik geübt wird. Die fühlen sich gelegentlich auch gestört von der einen oder anderen Kritik, aber insgesamt können sie mit der, ich nenne es mal so, Kritikkultur, die hierzulande gepflegt wird, offenbar ganz gut leben. So gut sogar, dass bei einer Auseinandersetzung wie neulich in Stuttgart sogar die Politik von sich aus sagt, hallo Leute, eure Kritik finden wir total berechtigt, setzt euch da mal mit an den Tisch und wir diskutieren die Sache mal gemeinsam durch. Hierzulande wird Kritik, auch wenn sie in dem einen oder anderen Fall nicht passt, stört und auch weggemacht wird, insgesamt als Bereicherung der Politik, als Bereicherung des Gemeinwesens genommen und behandelt. Und das ist ja auch nicht so ganz selbstverständlich, denn es ist ja nun nicht automatisch eine Eigenschaft von Kritik, dass sie zur Verbesserung der Sachen beiträgt, die sie gerade kritisiert. Und das wird aber unterstellt, wenn man sagt, Kritik ist doch nützlich für die Gesellschaft, in der sie stattfindet, dass eine Sorte Kritik, die zur begründeten Ablehnung dessen insgesamt führt, was da so politisch und ökonomisch unterwegs ist, irgendwie gar nicht in Betracht kommt. Begründete Ablehnung, Einwände, die das Kritisierte nicht verbessern wollen, sondern einfach pauschal und ganz unkonstruktiv schlecht machen und sagen, das wollen wir nicht, das soll hier nicht mehr sein. Diese Sorte Kritik kommt offenbar gar nicht in Betracht. Und dort, wo sie stattfindet, das weiß ja auch jeder, wird sie relativ schnell als verfassungsfeindlich ausgemacht. Was ist da los? Wie wird da kritisiert? Wie kommt es? Wie schafft es die Kritik hierzulande, dass aus einer Unzufriedenheit, einer begründeten Unzufriedenheit mit allen möglichen Lebensverhältnissen, in denen man drinsteckt, ein Beitrag zu genau der Gesellschaft wird, in der kritisiert wird? Das ist die ganz ernst gemeinte Frage des Abends. Wie geht das? Was ich zeigen will, ist, diese Art zu kritisieren, wie sie hierzulande gang und gäbe ist, die liegt nicht an Kritik überhaupt, sondern die liegt eben an dieser Sorte Kritikkultur, die hierzulande gepflegt wird. Und deswegen will ich mir die mal so Schritt für Schritt vornehmen und fragen, wie geht's dazu, wie wird da argumentiert? Kritik ist, das ist die These, die ich heute erläutern will, zu einem Bestandteil der Art und Weise geworden, wie Politik, Wirtschaft und Gesellschaft funktionieren. Und das liegt nicht daran, dass kritisiert wird, sondern das liegt an der Art und Weise, wie kritisiert wird. Und dann wird hoffentlich auch klar werden, in Bezug auf was eigentlich der Unterschied zwischen richtiger und falscher Kritik überhaupt wichtig ist. Richtig und falsch nicht nur in dem Sinne, stimmen die Argumente denn, die da kritisch vorgetragen werden, sondern richtig auch und falsch auch bezogen auf den Zweck, den man mit Kritik vernünftigerweise verfolgt. Bevor ich damit einsteige, will ich mal ein paar grundsätzliche, elementare Überlegungen dazu loswerden, was Kritik eigentlich überhaupt ist. Damit man so ein bisschen so einen geistigen Leitfaden für die Abweichungen, sage ich mal, die dann in der wirklich durchgeführten Kritik Platz greifen. Das ist jetzt sozusagen, wenn man so will, ein kleiner methodischer Vorspann, der erstmal an ein paar Prinzipien des Denkens erinnert oder die ausbreitet, die alle mal unterwegs sind, wenn jemand kritisiert. Und zwar egal, ob diese Kritik richtig oder verkehrt ist. Der Ausgangspunkt jeder Kritik ist ein Vergleich. Und das ist erstmal was ganz Schlichtes, weder verkehrt noch richtig, sondern das macht jeder jeden Tag tausendmal. Man vergleicht geistig die Welt, wie sie ist, mit der Art und Weise, wie man sie gern hätte, mit dem, was man so in ihr vorhat, was man sich vorgenommen hat, wie man sich in ihr wohlfühlt, mit Bedürfnissen, Erwartungen und Interessen. Das ist eine selbstverständliche Betätigung des Geistes. Sie hat weder was Positives noch was Negatives, sondern so geht der Mensch halt denkend mit der Welt um. Er macht sich zum Subjekt, zum geistigen Subjekt seiner Verhältnisse und prüft, ob sie ihm passen. Und an der Stelle bloß subjektiv zu sagen, wäre völlig idiotisch. Und natürlich ist das subjektiv, das macht ja das Subjekt. Und objektive Interessen sind sowieso ein Unsinn. Da wird also ein Missverhältnis, ein Auseinandertreten zwischen subjektivem Wollen und objektiver Lage festgestellt. Und das ist für sich überhaupt noch gar keine Kritik an gar nichts. Wenn ich morgens aufwache, es regnet und ich sage, scheiß Wetter, Radfahren geht nicht, dann ist das keine Kritik am Wetter, sondern bloß die Feststellung, dass mir als Person an der Stelle was nicht gelingt, was ich gerne tun würde. Und das nimmt auch niemand ernstlich als Kritik am Wetter, sondern eben als Mitteilung über das Subjekt, das sich da äußert. Und deswegen ist ja auch niemand, der Kritik äußern will, einfach damit zufrieden, dass er sozusagen eine Liste aller Dinge anfertigt, die er nicht leiden kann und in die Welt hinaus posaunt, sondern jeder, der Kritik üben will im ernsten Sinne, will schon sagen, an der Sache ist was nicht in Ordnung, die mir da nicht passt. Der will nicht einfach seine subjektiven Neigungen zum Besten geben, die man so oder so haben kann, sondern der will ein Urteil über die Sache loswerden und sagen, an der liegt es, an der ist was dran, dass ich einen guten Grund dafür habe, dass sie mir nicht passt. Ich mache das mal an einem Beispiel. Jemand sagt zum Beispiel, mein Lohn ist zu niedrig. Da muss man sich jetzt entscheiden, was soll mit dem Satz gesagt sein? Soll bloß gesagt sein, der Lohn passt zu mir nicht. Dann handelt man sich eventuell den Konter eines Gesprächspartners ein, ja du mit deinen überzogenen Ansprüchen ist ja auch kein Wunder. Und schon ist der Dialog zu Ende, weil der Mensch hat ja bloß mitgeteilt, dass zu seiner speziellen Subjektivität der Lohn nicht passt und da hat ein anderer eben eine andere. Oder aber, und dann wird überhaupt erst der Einstieg in eine Kritik draus, soll das eine Kritik am Lohn sein? Soll gesagt sein, an dem, an dieser Geldsumme, an der Art und Weise, wie ich an die rankomme, an dieser Art überhaupt sein Leben zu organisieren, ist was nicht in Ordnung. Und das ist der Grund dafür, dass er mir nicht passt. Dann geht die Sache eigentlich erst los. Dann ist nämlich zu ermitteln, was an dieser Sache dran ist, die sie zu einer so bedingt brauchbaren Einkommensquelle macht, woran es bei ihr liegt, dass ich damit nicht zurechtkomme. Dann ist man eben weg von der bloßen Feststellung einer Differenz zwischen dem, wie man es gerne hätte und dem, wie es ist, und widmet sich der Frage nach dem Grund des Auseinandertretens von Interesse und Sache, an der man da interessiert ist. Der Vergleich, mit dem ich angefangen bin, der kommt wie ein Urteil über die Welt daher, Scheißwetter, tut so, klingt erstmal von der Wortfassung her, als wäre das ein Urteil übers Wetter. Er selbst, dieser Vergleich, ist aber noch gar kein Urteil über die Welt. Was weiß ich denn über eine Sache, wenn ich weiß, dass sie mir nicht passt? Gar nichts. Dann weiß ich bloß was über mich und das wusste ich vorher schon. Zu ermitteln, ob die Unzufriedenheit bloß einer subjektiven Neigung verdankt oder einen guten Grund in der Sache hat, mit der man da unzufrieden ist, muss man sich schon der Sache zuwenden und sich mit der auseinandersetzen. Sonst wird aus der Kritik nichts. Und dabei übrigens geht das sogenannte Subjekt als Ausgangspunkt überhaupt nicht verloren. Ganz im Gegenteil. Dieses Subjekt ist ja dasjenige, das diese Nachforschung anstellt. Und zwar mit genau dem Interesse, die Gründe zu ermitteln. Und zweitens bekommt derjenige, der kritisieren will, ja überhaupt nur so ein haltbares Argument für sein Interesse an die Hand. Nur dann, wenn man an der Sache zeigen kann, dass es gute Gründe und Notwendigkeiten gibt, sie zu kritisieren, dann hat man mit seiner Kritik auch ein Mittel in der Hand, andere, die man vielleicht für die eigene Unzufriedenheit gewinnen will, davon zu überzeugen, dass man richtig liegt. Wer immer bloß sagt, das passt mir nicht, das passt mir nicht, der handelt sich zu Recht den Konter ein, und wieso soll das eigentlich auch für mich gelten? Ich bin eben anders drauf als du. An dieser elementaren Stelle scheiden sich also die Geister. Einerseits gilt für jede Äußerung, die Kritik sein will, Kritik an etwas und nicht bloß eine beliebige Laune des Äußernden, dass sie auf diese Sorte Verallgemeinerung zielt. Dass sie Argumente loswerden will, die ihrer Kritik eine gute begründete Erklärung gibt. Diese Absicht, sage ich mal gutwillig, wird hierzulande auf sehr verkehrte Weise praktiziert. Und wie diese Absicht hierzulande praktiziert wird, das soll der Gegenstand meiner Erläuterung sein. Das Prinzip benenne ich mal vorweg, vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Das Prinzip besteht darin, dass die Leute, die hierzulande kritisieren und die Kritik, die man als solche geboten bekommt, im Wesentlichen darin besteht, immer die subjektive Unzufriedenheit verallgemeinerungsfähig zu machen. Im Prinzip ist das, was hierzulande unter Kritik geht, nie über den Standpunkt hinaus, dass die Welt, wie sie geht und steht, abweicht von meinem subjektiven Interesse, also über die Betonung der Differenz, mit der ich angefangen bin. Das ist erstmal ganz theoretisch grundlegend genommen der Widerspruch von Absicht und Durchführung der Kritik, wie sie hierzulande geht. In der Absicht will sie Argumente präsentieren, die anderen auch einleuchten sollen. In der Durchführung sind die Art der Argumente, die da präsentiert werden, aber gar keine, die auf Objektivität zielen, auf eine wirkliche Begründung in der Sache, sondern immer bloß andere dafür zu gewinnen versuchen, sich dem subjektiven Urteil anzuschließen. Und das ist fatal, das ist nicht einfach bloß ein theoretischer Fehler, sondern das ist auch fatal bezogen darauf, was die Kritik dann taugt. Die arbeitet sich nämlich auf diese Weise, und das will ich im Folgenden zeigen, vor, von der Unzufriedenheit über Verhältnisse, Ereignisse, Taten der Politik oder was auch immer, zur Parteinahme für genau die Instanzen, die einem diese Verhältnisse einbrocken. Wie das geht, soll im Folgenden erläutert werden. Wie immer, wenn irgendwas unklar ist, wenn ihr mit irgendwas nicht einverstanden seid, sagt es gleich, dann kann man auch schon zwischendurch Fragen beantworten oder in die Diskussion einsteigen.